Heute müssen wir ausnahmsweise einmal über ein Thema sprechen, über das fast alle sprechen. Das machen wir normalerweise nicht, aber es ist wirklich wichtig. Wir werden uns heute die Situation an den Rentenmärkten anschauen. Steigende Renditen weltweit. Ein großes Thema. Darüber hinaus habe ich Ihnen aber weitere Themen mitgebracht, über die momentan nicht alle sprechen. Wir schauen uns die Umfrage des Monats an. Von der Bank of America kam die monatliche Fund Manager Survey vor 2 Tagen heraus. Ich habe eine Aktie der Woche für Sie mitgebracht, AstraZeneca. Und dann 2 Sonderthemen, die Währung der Woche, passend zur aktuellen Situation, der Schweizer Franken. Und noch ein Sonderthema, die Volatilität der Woche. Wir schauen auf die Volatilitätsindizes. Also bleiben Sie dran. Herzlich willkommen bei Ihrer St. Galler Kantonalbank mit einer neuen Ausgabe von Winklers Weitblick. Der Titel der heutigen Folge lautet: Ab wann werden die steigenden Zinsen zur Belastung? Wir haben Mittwoch, den 19. August, und wie immer nehmen wir vormittags vor Börsenstart auf. Und mein Name ist Michael Winkler. Noch einmal herzlich willkommen. Von der letzten Folge sprachen Sie unter meinem Thema Trendwende der Woche die Diageo-Aktie, die ihren Abwärtstrend verlassen hatte, an, ob denn die Möglichkeit besteht, in dieser Art von Aktien, also die noch keinen Aufwärtstrend besitzen, aber eben auch nicht mehr abwärts tendieren, eventuell über den Verkauf von Puts, Short Puts, Stillhalterprämien zu vereinnahmen oder entsprechend günstiger an die Aktie sozusagen bei Andienung heranzukommen. Und meine Antwort dazu lautet ja und auch nein. Ein Ja, weil die Strategie grundsätzlich die richtige ist. Allerdings lohnen sich die Stillhaltergeschäfte, also der Verkauf von Optionen, also in dem Fall der Verkauf von Puts zum Aktienerwerb, in der Regel bei Aktien, die eine hohe Volatilität besitzen, weil dann bekommen sie auch hohe Stillhalterprämien. Und Aktien aus den Bereichen eben Ernährung, ob das jetzt AstraZeneca, ich bin schon bei der Aktie der Woche, ob das Diageo ist, ob das jetzt Nestle wäre oder ob das, was ich Ihnen auch vorgestellt hatte, Pepsi wäre. Diese Aktien schwanken in der Regel nicht sehr stark, deswegen bekommen sie auch nicht unbedingt attraktive Stillhalterprämien. Das meine ich mit dem Nein. Also, Sie können natürlich, aber attraktive Stillhalterprämien sind zum Beispiel bei hochvolatilen Aktien, bei Tech-Aktien deutlich, deutlich interessanter. Insofern, die Frage nach Ihrer Strategie ist absolut die richtige für die technische Situation der Aktie. Allerdings wird relativ wenig bei herumkommen, wenn ich das so sagen darf. Das nur zum Einstieg. Ansonsten sprachen wir letzte Woche ja auch vor allem über das große Bild und ich hatte Ihnen sehr, sehr viele strukturell positive Meldungen mitgebracht. Also steigende Frühindikatoren, eine gute und starke Berichtssaison, die intakten Aufwärtstrends der Aktienmärkte, die ja bis Anfang der Woche überall die meisten neue Höchststände erreicht hatten, dass von der Technik die Indikatoren bisher auch keine Warnsignale senden, also keine Shortsignale oder negativen Divergenzen, die Marktbreite sehr hoch ist, so hoch teilweise wie schon seit Jahren nicht mehr. Also alles gut und es ging nur um ein Warnsignal, um dann eventuell Sentimentindikatoren, und da hatte ich Ihnen ja von der Bank of America den Bull- und Bär-Indikator gezeigt, während andere Sentimentindikatoren wie CNN, Fear and Greed oder der AAII noch lange nicht so extrem waren. Heute werden wir uns einmal mehr mit den kritischen Themen und möglichen Belastungsfaktoren oder auch möglichen Gefahren für die Aktienmärkte beschäftigen. Aber bevor wir sozusagen direkt in diese Themen einsteigen, habe ich Ihnen zunächst einmal, was den Software-Sektor betrifft, der ja lange, lange Zeit gelitten hat, die Meldung der Woche mitgebracht. Mit der starten wir. Silver Lake verhandelt laut Insidern über den Kauf von Workday. So, hier geht es darum, dass eventuell ein Finanzinvestor, also Silver Lake, eventuell eine Softwarefirma übernehmen möchte. Und diese Meldung hat es insofern eine gewisse Bedeutung, weil das Volumen, wenn das zustande kommen sollte, zum einen etwa in dem Bereich um 45 Milliarden US-Dollar liegen kann. Und zum Zweiten geht es mir mehr um die Aussagekraft gegenüber dem so stark gebeutelten Software-Sektor. Also wenn eventuell Finanzinvestoren dort Chancen sehen, ist die Gefahr von KI für diesen Sektor, und das war ja über viele, viele Monate das beherrschende Thema, vielleicht dann doch nicht so groß und vielleicht ein weiteres Entwarnungszeichen für die Software-Titel. Und wie gesagt, auch eine SAP ist ja inzwischen von 130 auf 180 gestiegen. Das nur unter der Rubrik Meldung der Woche, aber wir steigen jetzt eher in unsere momentan etwas problematischen Themen ein und kommen zu unserem zweiten Punkt. Wir schauen auf die Rentenmärkte und beginnen mit der oder den Auktionen der Woche. In der letzten Woche wurden in den USA neue Staatsanleihen emittiert und einmal waren es 10-Jährige und einmal waren es 30-Jährige. Wir schauen zuerst einmal auf die 10-Jährigen und die Überschrift dazu lautet: USA begeben Staatsanleihen zu höchster Rendite seit 2007. Geopolitische Spannungen und die hohe Inflation setzen langlaufende Staatsanleihen unter Druck. Die Renditen für die 10-jährigen Papiere sind so hoch wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Und das schauen wir uns an, ob diese Dramatik der Meldung, ob das überhaupt korrekt ist und ob das stimmt. Und was hilft wie immer? Ein Blick in die Fakten. Wir schauen doch direkt in die Renditeentwicklung der 10-jährigen US-Staatsanleihe aus den letzten 3 Jahren. Und da muss ich sagen, die Überschrift war ein wenig reißerisch gewählt. Denn mit aktuell etwa jetzt um die 4,7% Rendite für die 10-jährige Staatsanleihe sind wir natürlich nicht niedrig. Und wir sind auch tendenziell, wenn wir auf die Renditeentwicklung seit dem Jahresanfang schauen, wo wir noch ein Tief von etwa 4% hatten, tendenziell natürlich auf einem steigenden Pfad. Ja, allerdings, wenn ich in das Jahr 2025 hineinschaue, hatten wir eine 4,8%ige Rendite. Wir hatten im Jahr 2023 eine 4,85%ige Rendite. Also in den letzten Jahren war das Renditeniveau für die 10-jährigen Staatsanleihen mehrfach schon etwas höher als heute. Und insofern würde ich diese sehr reißerische Überschrift gerne etwas relativieren. Sie stimmt wahrscheinlich faktisch, weil zu diesen hohen Zinssätzen in den letzten Jahren dann keine 10-Jährigen emittiert worden sind, was eben aber nicht bedeutet, dass wir in den letzten Jahren nicht höhere Renditen als heute hatten. Allerdings sind natürlich die Renditen, die wir heute an den Kapitalmärkten, wir reden ja gerade von der 10-jährigen US-Staatsanleihe, mit jetzt 4,7%, natürlich nicht niedrig und tendenziell steigend. Und ich sagte ja in meiner Einleitung, wir werden heute über ein Thema reden, über das gerade fast alle reden, denn wir sehen eigentlich überall, global gesehen, weltweit steigende Renditen, nicht nur in den USA. Was das Thema in den USA für die Schlagzeilen momentan so interessant macht, ist die Tatsache, wir haben inzwischen die 40 Billionen US-Dollar-Marke erreicht, was die Staatsverschuldung angeht. Wir haben weiterhin ein hohes Haushaltsdefizit. Wir haben, und das ist ja das große Thema, was Donald Trump so stört, an den heutigen Zinsen, wir haben inzwischen die Situation, dass die USA jeden Tag 3 Milliarden Dollar an Zinsen zahlen müssen für ihre Staatsschulden, dass sie in diesem Jahr zum ersten Mal mehr als 1.000 Milliarden US-Dollar nur für die Zinsen zahlen werden. Und damit übersteigt auch dieses Jahr zum ersten Mal der Block der Zinszahlungen den der Verteidigungsausgaben. Also die Situation ist insofern schon ernst und durchaus auch kritisch. Und wenn wir uns das Finanzierungsgebaren der USA anschauen, haben wir seit über einem Jahr, den Effekt, dass sehr häufig die Neuherausgabe von Staatsanleihen, also die sozusagen Refinanzierung ihrer Schulden oder die Finanzierung ihrer neuen Schulden, mit sehr, sehr kurzen Laufzeiten, wenige Wochen, wenige Monate gemacht wird. Und das ist atypisch, weil normalerweise eine solide Finanzierung eines Staatshaushalts in der Regel über mehrjährige Anleihen passiert. Also 2 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre. Und das passiert schon seit 1,5 Jahren nur in einem sehr geringen Maße, weil eben mit aktuell jetzt 4,7% diese Zinsen sich der Staat gerne ersparen möchte und eher am kurzen Ende finanziert. Allerdings zahlt er da auch 3,5 bis 4%. Also wirklich niedriger ist es nicht. Und das erklärt auch, warum Donald Trump gerne die Leitzinsen gesenkt haben möchte. Aber diese gesamte Situation, die Zinszahlungen werden immer höher, die Staatsschulden werden immer höher und die Zinsen kommen nicht wirklich zurück, ist eine Situation, die eine sehr unangenehme ist. Dazu kommt dann die Tatsache, dass aufgrund der erreichten hohen Schuldenstände die Investoren in Staatsanleihen vor allem bei wirklich langlaufenden Anleihen eine höhere Risikoprämie, eine höhere Verzinsung verlangen. Und jetzt rede ich nicht über den 10-Jahres-Bereich, über den wir am Kapitalmarkt immer schauen, sondern wir reden jetzt einmal über den 30-Jahres-Bereich. Und der bringt uns zur zweiten Auktion aus der letzten Woche in den USA, denn dort wurden auch 30-jährige Bonds emittiert. Die Überschrift hierzu lautet: Investoren verlangen Rekordrenditen für 30-jährige US-Bonds. Washington muss seinen Schuldnern so viel Geld bieten wie seit 2001 nicht mehr. Auch das schauen wir uns an, ob diese Aussage stimmt und wie wir uns bewegen. Auch hier schauen wir in die letzten 3 Jahre hinein. Und hier sehen wir natürlich schon, anders gerade als bei den 10-jährigen Staatsanleihen mit in 4,7%, dass wir in den letzten Tagen sogar die Marke von 5,3% erreicht hatten. Und bei dem Blick in die Renditeentwicklung für die letzten 3 Jahre fällt eben auf, dass sowohl im Jahr 2023 und auch im Jahr 2025 im Bereich der 5%-Marke eher Schluss mit den Renditeanstiegen war, wir durch die Entwicklung der letzten Wochen aber diese Marke jetzt deutlich hinter uns gelassen haben. Also scheinbar ist, wobei ich wurde einmal korrigiert, das richtige Wort sollte anscheinend lauten, noch nicht scheinbar. Anscheinend sehen wir am langen Ende bei den 30-Jährigen deutlich stärkere Zinsanstiege als im 10-Jahres-Bereich. Und mit diesem Überschreiten der 5%-Marke und jetzt im Erreichen aktuell etwa der 5,3%-Marke sehen wir genau diesen strukturellen Druck an den globalen Rentenmärkten, vor allem am langen Laufzeitende. Und die Frage, das Titelthema von heute lautet ja auch: Ab wann werden Zinsen zu einer steigenden Belastung? Vor einem Jahr hätte ich Ihnen gesagt, die 5%-Marke bei den 30-Jährigen ist schon eine Belastung. Aber daran haben die Märkte sich inzwischen scheinbar, also die Kapitalmärkte, gewöhnt. Empirische Untersuchungen besagen, und jetzt schauen wir uns bitte wieder die Renditen im 10-Jahres-Bereich an, weil die für die Kapitalmärkte sogar wichtiger sind. Empirische Studien besagen, dass Aktienmärkte sich schwer tun oder Probleme bekommen, wenn die Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen die 5%-Marke überschreiten. Da sind wir noch nicht, wir sind aber Schritt für Schritt momentan auf dem Weg dorthin. Das als Grundinformation für Sie. Und wenn ich sage, globale Entwicklung, gerade am langen Ende, und USA hat die 5%-Marke herausgenommen mit 5,3, gebe ich Ihnen nur einen Überblick, was andere Staaten inzwischen im 30-Jahres-Bereich ihren Investoren zahlen müssen. Schauen wir zu uns nach Deutschland, die Bundesanleihe, ja, mit knapp etwa 3,8%, also auch wir nähern uns einer 4%-Marke. Frankreich, strukturell mit einer deutlich schwierigeren und schlechteren Situation als wir, zeigt sich sofort bei der Renditeentwicklung auch hier am Anleihemarkt. Die Investoren verlangen bei 30-jährigen französischen Staatsanleihen inzwischen knapp 5%. Und selbst das Thema, was ich in den letzten Monaten auch schon 2-3 Mal angesprochen hatte, unsere lieben Freunde aus dem fernen Osten, Japan, hat inzwischen die 4%-Marke für die 30-Jährigen überschritten und zahlt damit mehr als wir für unsere Bundesanleihen. Also es ist nicht nur von den Schlagzeilen ein US-Thema, es ist ein globales Thema. Deswegen haben wir es auch heute einmal zum Titelthema gemacht. Wir sehen grundsätzlich steigende Renditen an den Rentenmärkten. Dieser Effekt zeigt sich besonders deutlich bei den ganz langen Laufzeiten, bei den 30-Jährigen, weil Investoren hier aufgrund der hohen Schuldenstände, der hohen Zinszahlungen und eventuell der Zweifel an der Tragfähigkeit einfach höhere Risikoprämien fordern. Das ist eine strukturelle Situation, die wird sich auch von heute auf morgen definitiv nicht ändern, also die bleibt. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Da kann ich Ihnen nur sagen, diese Probleme betreffen uns in unserer aktiven Rentenstrategie überhaupt nicht. Wie kann das sein, könnten Sie jetzt fragen. Kann ich Ihnen nur sagen, wir haben weder die 10-Jährigen und schon gar keine 30-Jährige. Wir haben da auch am kurzen Laufzeitende die Renditen gar nicht so schlecht sind, den absoluten Schwerpunkt unserer Anleihen im etwa 3-Jahres-Bereich und auch dort in Unternehmensanleihen, weniger in dem Staatsanleihensegment. Denn das Staatsanleihensegment steht für uns einfach strukturell aufgrund der schlechten fundamentalen Situation unter Druck. Und da sind wir mehr oder weniger draußen. Also, kurze Anleihen, Unternehmensanleihen, gute Bonität. Und damit haben wir dieses Thema für uns in unseren Rentenstrategien schon einmal umgangen. Aber es ist global gesehen ein wichtiges. Und bitte die Kernbotschaft merken, 10-Jahres-Renditen größer 5%, dann werden die Aktienmärkte Probleme bekommen. Da sind wir heute aber noch nicht. Das bringt mich zu einem dritten Punkt und wieder einem Sentiment. Und zwar gehen wir wieder zur Bank of America. Und Sie kennen es von mir. Einmal im Monat werden von der Bank of America die internationalen Fondsmanager befragt. Die Fund Manager Survey. Und interessant ist immer daraus zu sehen, wie sind denn die internationalen Fondsmanager positioniert? Also sind sie voll investiert, haben also keinen Cash? Wie stark sind sie in Aktien positioniert oder in Aktien übergewichtet? Wo sind die größten Themen? Und daraus kann man auch einige Schlüsse ziehen. Die Botschaften der aktuellen Fondsmanager-Umfrage, die jetzt am Montag veröffentlicht wurde, ist, wenn wir bis in das Jahr 2022 zurückschauen, ist so das Grundergebnis dieser Fondsmanager-Umfrage, das ist für diesen Zeitraum, für die letzten 4 Jahre, die drittbulligste Umfrage, die wir in den letzten Jahren hatten. Also man war zwischendurch nochmal bulliger, aber wir sind schon relativ weit oben am Anschlag. Woran machen wir das fest? Cash Levels. Die sind von schon sehr niedrigen 3,6% in den letzten Wochen nochmal auf 3,5% gefallen. Also Vollinvestition. Dann, wie sieht es mit der Aktienallokation aus? Und die globale Aktienallokation bei den Fondsmanagern ist die höchste seit November 2021. Und es ist generell ein sehr hoher Optimismus vorhanden. Das heißt, ein hohes Zuvertrauen in das Wirtschaftswachstum. Es wird keine Zinserhöhung der Fed geben, ist die Annahme. Es wird das, was uns momentan seit Monaten beschäftigt, die Investitionsausgaben für die künstliche Intelligenz, die werden weitergehen. Es sind also eigentlich keine Bären dort mehr vorhanden. Und das sehen wir in der Grafik im rechten unteren Teil sehr schön, wenn man sich sozusagen diese Kernaussagen zusammenfasst und das in einer Grafik abträgt und null wäre unten sozusagen, man ist nur in Cash, nicht mehr in Aktien positioniert und extrem negativ und die 10 wäre, ich bin voll investiert, voll optimistisch, habe keinen Cash und wir sind momentan in einem Bereich, der relativ weit oben ist. Es gab in den letzten 25 Jahren hin und wieder mal Momente, da waren die Fondsmanager noch bullischer positioniert, aber grundsätzlich sind wir eher schon relativ weit oben. Und die Kernbotschaft aus dieser Umfrage lautet, für das aktuelle Umfeld oder mit dem Blick nach vorne, vielleicht nicht sonderlich aggressiv positioniert zu sein. Das nur als Hinweis. Und das bringt uns, wie gesagt, ich habe gesagt in meiner Einleitung, heute schauen wir eher ein bisschen auf die kritischen Themen, zumindest einen weiteren Positionierungs-Sentiment-Warnhinweis. Das zur Umfrage des Monats. Und das passt dann auch, weil wie so häufig bringe ich Ihnen ja gerne eine Aktie der Woche mit. Unser vierter Punkt, die Aktie dieser Woche ist für uns AstraZeneca. Ein großer Pharmatitel aus UK. Und zwar keine kleine Klitsche, sondern sie verfügt aktuell über einen Börsenwert von gut 180 Milliarden Pfund. Sie macht über 60 Milliarden US-Dollar Umsatz. Sie macht natürlich auch Gewinn, das heißt ja doch ein Kurs-Gewinn-Verhältnis. Die Bewertung für dieses Jahr ist etwa eine 15. Mit den Gewinnschätzungen für das Jahr 2027, also für das nächste Jahr, wird es eine 14 werden. Und mit weiter steigenden erwarteten Gewinnen soll es im Jahr 2028 mit dem heutigen Kurs dann sogar auf 12 fallen. Wichtig für uns ist immer eine Kennziffer. Wir schauen sehr gerne auf den Free Cash Flow. Also was bleibt am Ende netto übrig in der Tasche? Ganz wichtig. Und für dieses Jahr werden über 11 Milliarden US-Dollar Free Cash Flow erwartet. Für das nächste Jahr 14 Milliarden. Und für das Jahr 2028, also in zwei Jahren, 15,5 Milliarden US-Dollar. Das klingt nicht schlecht. Dividendenrendite, anders bei einigen vielen anderen Pharmaaktien, bei denen wir doch 3-4%ige Dividendenrenditen bekommen, die bekommen wir bei AstraZeneca nicht. Dividendenrendite, die liegt etwa bei 2%. Und das zeigt, die AstraZeneca ist für uns eher im Bereich des Wachstumstitels engagiert und nicht des reinen Value- und Hochdividendentitels. Wir hatten zuletzt dann auch eher negative Nachrichten. Also zum einen geht es bei Pharmaunternehmen ja immer, was machen die Studien in der Pipeline? Kommen wir positive oder negative Nachrichten? Das ist man gewohnt, die Kursausschläge. Wir hatten aber bei AstraZeneca noch ein weiteres Thema. Es gab in den letzten Wochen Meldungen, dass AstraZeneca an einer Übernahme von Bristol Myers Squibb in den USA interessiert ist. Und viele Investoren und Analysten haben diesen Grundgedanken nicht verstanden, weil die Frage war, würde eine Übernahme von Bristol Myers Squibb die Firma wirklich stärken und auch das Geschäftsmodell stärken und all das? Und die Antwort lautete eher nein. Warum will das Management das machen? Und wir hatten daraufhin eine eher negative Kursreaktion in den letzten Wochen. Und die schauen wir uns doch jetzt gerne an. So, für die letzten 12 Monate können wir bei der AstraZeneca sehen, dass bis in den Frühjahr hinein, bis in den April, wir eher steigende Kurse gesehen hatten, in den Bereich von ja, knapp 160 Pfund. Der Kurs notierte auch erst oberhalb aller Durchschnittslinien. Und dann hat es aber dann im Mai, Juni begonnen, die blaue Linie, die 200-Tage-Linie sozusagen anzukratzen. Und inzwischen, durch die Kursrückgänge in den letzten Wochen, auf jetzt etwa um die 115 Pfund, notiert die Aktie unterhalb aller Durchschnittslinien. Sie ist in einem intakten Abwärtstrend. Wir hatten im Frühjahr bei diesen knapp 160 Pfund auch einen Doppeltop. Also kann man nur sagen, technisch ist die Aktie angeschlagen und vielleicht gibt das im Bereich um die 115 Pfund auch eine Bodenbildung, aber es ist noch kein charttechnischer Kauf. Sie kennen es von mir. Wir schauen sehr gerne zum einen auf die fundamentalen Daten und ich dazu rüber hinaus auch sehr stark auf die technischen Daten. Und die Technik ist momentan noch angeschlagen, um es so zu formulieren. Also insofern, gerade auch in dem Umfeld der letzten Wochen, als die Indizes neue Rekordstände erreicht hatten, wieder getrieben durch die Rallye bei den Tech-Aktien in den letzten Wochen, sind auch in einem Umfeld mit steigenden Zinsen, über die wir gerade gesprochen hatten, auch eher viele defensive Titel abverkauft worden. Also es ist kein reines AstraZeneca-Thema. Auch andere Pharma-Titel sind in den letzten Wochen unter Druck gekommen, also der Sektor. Es sind aber auch andere defensive Sektoren, wie die Versorger, also die Utilities, wie die Tabakaktien. Viele, viele Defensive haben in den letzten Wochen deutlich verloren. Und das passt dann dazu, dass eventuell zinssensitive Aktien oder Sektoren momentan in diesem Umfeld eher leiden. Was gefällt mir, wenn ich noch einmal kurz hineinschaue? Unten der Indikator, der MACD, der ist kurz vor einem Long-Signal, also der MACD als Chance. Das als Blick für die letzten 12 Monate. Und für uns ist die Überlegung rein fundamental, kann ich eben heute eine AstraZeneca zu etwa 115 Pfund erwerben und nicht zu knapp 160 noch vor wenigen Monaten. Wie sieht der strategische Blick aus? Und der sieht gar nicht so schlecht aus. Also über die letzten 5 Jahre sehe ich erstmal grundsätzlich einen intakten strategischen Aufwärtstrend. Mit Schwankungen, aber grundsätzlich eher steigend. Der Kurs hat aktuell mit diesen 115 Pfund etwa die 200-Wochen-Linie erreicht. Und das ist doch schon mal wieder für uns so etwas wie eine eher strategische Kaufzone. Der Wochen-MACD im unteren Teil, er ist schon stark negativ inzwischen, aber er gibt auch noch kein Long-Signal. Wir sehen auch noch keine positive Divergenz. Das meine ich damit, auch die Aktie ist technisch nicht bisher wirklich einwandfrei. Was wir aber sagen können ist, mit diesem Rückgang jetzt auf die 115 Pfund, auf die 200-Wochen-Linie, haben wir eine erste strategische Unterstützungszone erreicht. Ich muss aber auch anerkennen, da die Technik und die Indikatoren bisher noch keine klaren Kaufsignale geben, Sollte es noch zu weiteren Kursrückgängen kommen, was ich definitiv nicht weiß, dann kann ich nur sagen, dann hätten wir etwa noch fast 15% Risiko, denn die wirklich ganz dicke, breite Unterstützungszone aus den letzten Jahren, und zwar einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal, neunmal, zehnmal, liegt im Bereich bei 100 Pfund. Also insofern, wir haben per heute noch kein 100%iges, sauberes Bild, aber aufgrund der Bewertung, der Wachstumsaussichten und auch des bisher schon erfolgten Kursrückgangs gefällt uns die AstraZeneca jetzt auf diesem Bereich ganz gut. Und wir wären ziemlich sicher bereit, sollte es noch einmal zu Kursverlusten weiteren kommen, dann wirklich zu sagen, jetzt erst recht. Aber Sie sehen an der Wahl der Aktie, also eher defensiv, eher deutlich gefallen in den letzten Wochen, Pharma als Sektor. Sie passt in das Bild, was ich Ihnen in den letzten Wochen präsentiert hatte, unter anderem mit auch Pepsi. Auch die Aktie war ja deutlich unter Druck geraten, 4% Dividendenrendite, defensiver Sektor. Dass Sie für das Börsenumfeld, in dem wir uns heute bewegen, nach der mehrwöchigen Rallye und eben einem Umfeld, das zum einen über steigende Zinsen spricht, das in der Iran-Frage noch bisher überhaupt keine Lösung hat, dass wir uns hier eher etwas defensiver positionieren. Und zu dieser Gesamtsituation passen auch meine beiden nächsten eher Sonderthemen. Wir schauen zunächst mit unserem fünften Punkt auf die Währung der Woche. Und es ist kein Zufall, wir reden heute über den Schweizer Franken. Wenn wir über die extremen Staatsverschuldungen in vielen Ländern reden, über die hohen Haushaltsdefizite, kann ich Ihnen nach wie vor, und nicht nur, weil ich bei einer Schweizer Bank arbeite, den Hort der Stabilität und Sicherheit nennen, die Schweiz und damit den Schweizer Franken und damit eine strukturell starke Währung, die tendenziell, gerade für uns aus Euro-Sicht, Stück für Stück pro Jahr etwa im Schnitt 2-3% tendenziell aufwertet. Und warum habe ich Ihnen die heute mitgebracht? Schauen wir in den Kursverlauf der letzten 6 Jahre hinein. Und hier fällt Folgendes auf. Wir hatten noch im Frühjahr Werte von 0,9 erreicht. Also da war, wenn die Grafik runtergeht und das Währungspaar lautet Euro, Schweizer Franken, fällt der Euro, steigt der Schweizer Franken. Das heißt, wir hatten sozusagen ein Rekordtief für den Euro oder ein Rekordhoch für den Schweizer Franken. Und in den letzten Monaten mit der Entspannung an den Kapitalmärkten, mit der Aktienrallye, ist sozusagen der Euro von 0,9 auf 0,94, also gut 4% gestiegen. Oder anders ausgedrückt, der Schweizer Franken hat in den letzten Monaten 4% zum Euro verloren. Und wenn wir hineinschauen, wo wir jetzt sind bei dieser 0,94, haben wir zum einen wieder das Kursniveau etwa aus großen Phasen der Jahre 2024 und 2025 wieder erreicht. Und wir nähern uns auch der fallenden 200-Wochen-Linie, die ist bei 0,95. Bedeutet für uns, diese momentane temporäre Schwäche des Schweizer Frankens von eben 0,9 auf 0,94, diese gut 4%ige Abwertung, ist für uns ein temporärer Druck, bedeutet für uns aus Euro-Sicht, ich kann mir den Schweizer Franken heute etwa 4% günstiger einkaufen als noch vor einigen Monaten. Und dann wäre eben die Frage, macht es überhaupt Sinn? Da muss ich sagen, grundsätzlich ja, weil wenn ich mir die letzten 6 Jahre anschaue und die Kurve fällt tendenziell, heißt das, der Franken gewinnt. Und ich habe dann natürlich im Rahmen meiner Portfoliostruktur und Währungsdiversifikation sehr gerne auch eine Währung, die gegenüber dem Euro tendenziell gewinnt. Und was würde ich dann machen? Naja, Zinsen gibt es in der Schweiz halt nicht, das wissen Sie. Und dann gibt es zum einen die Möglichkeit, sich dem Thema Schweizer Aktien zu widmen. Viele solide Titel, das kennen Sie, 3-4%ige Dividendenrenditen recht häufig. Und wir reden auch immer sehr häufig gerne über Volatilitätsstrategien. Wir haben bei uns im Haus auch eine Volatilitätsstrategie in Schweizer Franken, die Sie heute sozusagen auch 4% günstiger bekommen, als wenn Sie es direkt im Euro hätten. Also, das Fazit zu unserer Währung der Woche, der Schweizer Franken. Eine starke Währung, kurzfristig unter Druck. Und diese temporäre Frankenschwäche bietet unserer Meinung nach grundsätzlich eine Gelegenheit. Und sie passt auch in dieses Bild, momentan eventuell, falls der Herbst etwas unruhiger werden sollte, mein Portfolio grundsätzlich auch hier etwas wetterfester zu machen. Und das zweite Sonderthema, das ich Ihnen angekündigt habe, ist direkt das Volatilitätsthema. Und die Volatilität der Woche ist für uns als Beispiel der VIX-Index. Der Volatilitätsindex auf den amerikanischen Aktienmarkt, auf den S&P 500. Und ich habe ihn gewählt, ich hätte auch den Volatilitäts-DAX, den VDAX oder den Volatilitäts-DOX, den VSTOX für den europäischen Aktienmarkt wählen können. Aber er ist der größte und liquideste der Welt. Also schauen wir drauf und die Überschrift lautet VIX-Index auf Jahrestief. Auch hier die Grafik jetzt für die letzten 5 Jahre und was wir sehen können. Immer wenn es Krisen am Aktienmarkt gibt, steigt dieser Wert, dann springt er hoch. Also wir hatten in den letzten Jahren dann eben Werte im Bereich um die 50 sogar. Und wenn wir jetzt gerade an das untere Ende, an die untere Bandbreite schauen, wir hatten Anfang der Woche noch ein Jahrestief mit unter 15. Wir sind jetzt knapp bei etwas über 15. Und dieses Niveau zeigt auch einfach das Preisniveau der Optionen an. Also haben wir hohe Werte, sind Optionen sehr teuer. Dann sind die Stillhalterprämien grundsätzlich extrem hoch, sehr interessant. Umgekehrt ist das Preisniveau wie hier unter 15 und das haben wir in den letzten Jahren immer mal wieder kurz gehabt. Dann ist das eher eine Gelegenheit eventuell zum Kauf von Optionen, weil die Optionen günstig geworden sind. Und das bringt uns dann zu dem nächsten Gedanken. Wenn ich momentan an der Gesamtsituation sehe, die Belastungsfaktoren nehmen tendenziell zu. Also wir haben global steigende Zinsen. Wir wissen noch nicht, was mit dem Ölpreis ist, der momentan immer noch genau in der Mitte zwischen den 80 und 100 bei 90 Dollar notiert. Und wir haben keine Lösung momentan dort im Iran. Wir steuern saisonal in die typische eher unruhige Herbstphase, September, Oktober hinein und stehen im November in den USA noch die Zwischenwahlen an, also die Midterm-Elections. Also es sind viele Bausteine gegeben. Dazu kommt noch, die Fondsmanager-Umfrage, alle extrem bullisch und hoch positioniert. Also es sind viele Bausteine gegeben, die eventuell die Aktienmärkte etwas anfälliger machen, die ja gerade erst vor wenigen Tagen neue Jahreshöchststände erreicht haben. Und hier kann ich nur sagen, eventuell bietet dann das passende, sehr niedrige Volatilitätsniveau bei den Optionen, die diese sehr günstig macht, eine Möglichkeit, auch sehr günstig über eventuell Absicherung oder Teilabsicherung eines Portfolios einmal nachzudenken. Das waren die Sonderthemen. Heute etwas kritischer als letzte Woche, bedeutet für mich zusammengefasst vom großen Bild. Strukturell stehen die Staatsanleihenmärkte unter Druck aufgrund der hohen Haushaltsdefizite, der hohen Zinszahlungen und der hohen erreichten Schuldenstände. Wir sehen es vor allem bei den langen Laufzeiten, bei den 30-Jährigen. Warnlampen sollten angeben, wenn die 10-Jährigen, also 10-jährige US-Treasury, die aktuell bei 4,7 notiert, die 5%-Marke überschreiten sollte. Das war in der Vergangenheit häufig ein Problem für die Aktienmärkte. Daher wieder ein defensiver Titel, der unserer Meinung nach gut ins Portfolio passt, aus dem Pharmasektor, die AstraZeneca. Und zur Portfoliodiversifikation, um ein Portfolio wetterfest für einen eventuell unruhigen Herbst zu machen, bieten sich viele Bausteine an. Also wenn Sie Anleihen haben, eher kurze Laufzeiten. Wie gesagt, wir sind im 3-Jahres-Bereich positioniert. Tendenziell momentan eher defensive Aktien, habe ich Ihnen genug Beispiele in den letzten Wochen genannt. Dann reden wir natürlich über die Beimischung von Gold, was ja im Bereich jetzt fast 4.400 angekommen ist. Wir reden davon als Währung ein Schweizer Franken und wir reden über Volatilität. Das sollten genügend Anregungen und Ideen sein, falls es etwas hitziger an den Märkten in den nächsten Wochen werden sollte. Mal schauen. Nächsten Mittwoch wissen wir vielleicht schon wieder ein wenig mehr. Ich bedanke mich wie immer für Ihr Interesse, Ihr Einschalten, Ihre Kommentare, Ihre Fragen, Ihre Abonnements. Freue mich schon auf die nächste Woche, auf den nächsten Mittwoch mit Ihnen und verbleibe wie immer mit den Worten: Es war mir eine Ehre, Ihr Michael Winkler.